Deutschlandfunk. Der Tag.
Das grausame Leben und der Alltag in den Konzentrationslagern im Dritten Reich, das ist alles gründlich und bis in den letzten Winkel erforscht, könnte man meinen. Aber es gibt immer noch Seiten aus dieser Zeit, die nur selten beleuchtet werden. Unter den KZ-Häftlingen, da waren zum Beispiel auch tausende Obdachlose ohne Arbeit, abgestempelt als Asoziale. Auch die wurden massenweise umgebracht. Im Bundestag wird zurzeit darüber beraten, ob auch diese Menschen als Opfer, als NS-Verfolgte anerkannt werden sollen. Dazu gleich ein Interview mit der Historikerin Julia Hörath. Und ein ganz anderes Thema, aber ebenfalls gerade topaktuell, das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Die fünf Professoren, die scheinen sich nicht ganz einig zu sein bei der Antwort auf die Frage, welche Medizin hilft gegen eine schwächelnde Konjunktur. Das erklärte uns genauer Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Heute ist Mittwoch, der 6. November 2019 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Wenn wir über KZs sprechen, über Konzentrationslager in der NS-Zeit, dann geht es in den allermeisten Fällen um den Holocaust, um den industriellen Massenmord an Juden. Auch andere religiöse Minderheiten oder politische Gefangene waren unter den Häftlingen. Auch das ist bekannt und erforscht. Aber die Konzentrationslager waren für die Nazis auch Lager, an denen sie andere Menschen quälen und töten konnten, die nicht in ihr Weltbild passten. Schwerkriminelle zum Beispiel oder Obdachlose. Die wurden dort interniert unter Bezeichnungen wie Asoziale oder Berufsverbrecher. Zurzeit laufen im Bundestag Beratungen darüber, ob diese Menschen offiziell als NS-Verfolgte gelten sollen. Viele Experten sind dazu ins Parlament eingeladen, unter anderem die Historikerin Julia Hörath vom Hamburger Institut für Zeitgeschichte. Sie hat sich viel mit diesem KZ-Kapitel beschäftigt. Bevor sie heute im Bundestag Fragen der Abgeordneten beantwortet hat, habe ich mit ihr gesprochen. Und ich wollte erst mal von ihr wissen, was für Menschen das waren, diese sogenannten Asozialen.
Unter dem Begriff der Asozialen wurden traditionelle soziale Randgruppen zusammengefasst. Dazu zählten Landstreicher, Bettler, bei den Frauen die Prostituierten, sogenannte säumige Unterhaltszahler, sprich Personen, die ihre Angehörigen, für die sie unterhaltspflichtig waren, nicht ausreichend versorgten. Menschen, die als arbeitsscheu tituliert wurden, weil sie mehrfach Arbeitsangebote der Wohlfahrtsbehörde abgelehnt hatten. Alkoholiker fielen darunter. Also es war eine sehr heterogene Personengruppe, die gleichwohl im zeitgenössischen Diskurs, also zumindest insofern klar umgrenzt war, dass jeder Angehörige einer Wohlfahrtsbehörde relativ genau wusste, um was für Personengruppen es dann geht.
Kann man dann sagen, das waren möglicherweise auch das, was man heute als Aussteiger bezeichnen würde, also auch Menschen, die sich einfach nicht anpassen wollten, die einfach ein anderes Leben führen wollten als das, was damals vorgeschrieben war?
Ich glaube, das ist eine Interpretation, die so ein bisschen sozialrevolutionär angehaucht ist. Das glaube ich so nicht. Ich glaube, bei den Asozialen, also da in Einzelfällen sind da sicherlich auch unangepasste Menschen drunter gefallen, die quasi bewusst einen anderen Lebensstil gewählt haben als die Mehrheitsgesellschaft. In der Regel waren es aber tatsächlich Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten, die in sozialer Not lebten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir über eine Zeit sprechen, in der die Weltwirtschaftskrise virulent war und es eine wirklich große Zahl, wir können das heute gar nicht genau beziffern, eine große Zahl von Menschen auf der Straße waren, die nach Arbeit suchten.
Wie sind denn diese Menschen dann damals im Konzentrationslager gelandet? Wie kann man sich das vorstellen? Ist da der Gestapo-Offizier auf der Straße aufmerksam geworden und auf einen Obdachlosen und hat dann gesagt, so, und der muss jetzt ins KZ?
Das lässt sich gar nicht so einfach in einem Satz beantworten. Das war ein sehr komplexer Prozess. Die sogenannten Asozialen waren in der Zeit bis 1937 hauptsächlich von Verfolgung durch die Wohlfahrtsbehörden betroffen. Und es gab zusätzlich aber auch große Razzien. Die ganz bekannte große Bettler-Razzia 1933 im September ist da als erstes zu nennen, bei der mehrere 10.000 Bettler und Landstreicher kontrolliert wurden und kurzzeitig in Haft genommen wurden, zum Teil auch schon in improvisierte Sammellager und Konzentrationslager ähnliche Einrichtungen gebracht worden sind. Aber das Standardverfahren war im Grunde genommen zunächst einmal eine Einweisung in ein Konzentrationslager auf Grundlage des Paragraphen 20 der Reichsfürsorgepflichtverordnung von 1924, also auf Grundlage eines Weimarer Gesetzes. Wobei man aber sagen muss, dass die Behörden damals, um diesen Paragraphen 20 zu benutzen, um die Betroffenen ins Konzentrationslager zu deportieren, ganz gezielt und bewusst Rechtsbeugung betrieben. Also das wäre zu Zeiten der Weimarer Republik nicht möglich gewesen, sondern um das zu machen, berief man sich auf Paragraph 1 der Reichstagsbrandverordnung von 1933 und damit auf die Außerkraftsetzung der Grund- und Freiheitsrechte. Erst dadurch wurde diese Deportation der Asozialen, der vermeintlichen Asozialen in die Konzentrationslager auf Grundlage von Paragraph 20 Reichsfürsorgepflichtverordnung möglich.
Was ist dann mit diesen sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern in den Konzentrationslagern passiert?
In den Konzentrationslagern wurden die Asozialen mit dem schwarzen Winkel, einem Stoffdreieck auf der Häftlingskleidung, gekennzeichnet, die Berufsverbrecher mit dem grünen Winkel. Und dieses Winkelsystem war ein Mittel der SS, um quasi innerhalb der Häftlingsgesellschaft eine Hierarchie einzuziehen, die auch dazu diente, die einzelnen Gruppen der Häftlinge unterschiedlich zu behandeln. Das war ein sehr perfides System, was quasi die Unterdrückung im Konzentrationslager noch perfektioniert hat. Teil dieses perfiden Systems war im Grunde genommen, dass auch Machtbefugnisse seitens der SS abgetreten worden sind an die sogenannten Funktionshäftlinge, die damit betraut waren, bestimmte Aufgaben im Lager, also zum Beispiel die Beaufsichtigung der Häftlingsbaracken oder die Arbeitskommandos, zu übernehmen. Diese Funktionshäftlinge, auch Kapus genannt, hatten in dem Zusammenhang dann eben gewisse Privilegien auch. Und nichtsdestotrotz funktionierte dieses System nach dem Prinzip Divide et Impera, teile und herrsche. Und es war ein gezieltes Mittel, um die Häftlinge auch gegeneinander auszuspielen.
Kann man sagen, wo diese Gruppe angesiedelt war in der Hierarchie, die ja in den KZs geherrscht hat? Welchen Stand sie da sozusagen hatte?
Ich finde das äußerst schwierig. Also es gab grundsätzlich, funktionierte das System nach einer rassenhygienischen Hierarchie, bei der Angehörige der sogenannten arteigenen arischen Rasse ganz oben standen. Dazu zählten zum Beispiel die politischen Häftlinge, die ja als Arier galten, immer in Anführungsstrichen gedacht natürlich, aber eben auch die Berufsverbrecher und auch die Asozialen. Innerhalb dieser rassischen Hierarchie waren dann weiter unten angesiedelt, zum Beispiel die Jüdinnen und Juden, die Sinti und Roma oder auch die ganzen Menschen, die aus den besetzten Gebieten eingewiesen worden sind. Gleichzeitig heißt es in der Literatur immer wieder, dass zum Beispiel die Asozialen ganz unten auf der Stufe der Häftlingshierarchie standen. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Man muss das sehr differenziert betrachten. Man muss sich da quasi ein konkretes Lager zu einem konkreten Zeitpunkt angucken und angucken, wie die SS zu einem konkreten Zeitpunkt dieses Instrument der Häftlingshierarchie genutzt hat, um die Häftlinge gegeneinander auszuspielen und eben auch entsprechend ihrer Stigmatisierung schlechter zu stellen oder schlechter zu behandeln. Ich glaube, es ist sehr schwierig, da pauschale Aussagen drüber zu treffen. Gleichwohl ist es schon so, dass es eben eine grundlegende rassische Hierarchie war, in der eben, wie gesagt, unterschieden wurde zwischen sogenannten arteigenen und artfremden Gruppen.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die Gruppe der sogenannten Asozialen, Berufsverbrecher. Das ist so ein weiteres Label, was viele dieser KZ-Insassen damals bekommen haben. Was waren das für Menschen? Das waren Kriminelle, eben Kriminelle im Dritten Reich, die dann im KZ gelandet sind. Kann man das so sagen?
Das waren Mehrfachstraftäter, das ist in der Tat richtig.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen für jemanden, der dieses Schicksal hatte?
Also jetzt ein konkretes Beispiel habe ich nicht im Kopf, aber also ich kann Ihnen erklären, wie sich diese Gruppe oder was die Definition des Berufsverbrechers war. Also der Berufsverbrecher im kriminologischen Diskurs war ein Eigentumsdelinquent, der dreimal vorbestraft sein musste wegen sogenannter gewinnsüchtiger Delikte. Also dazu zählte Diebstahl, Hehlerei, andere Eigentumsdelikte. Und diese Vorstrafen mussten mindestens 6 Monate angedauert haben. Also es ging um eine bestimmte Anzahl von Vorstrafen und eine bestimmte Dauer von Vorstrafen. Das machte sozusagen den Kern des Berufsverbrechertums aus und eben diese Idee der gewinnsüchtigen Delikte.
Frau Hörert, diese beiden Gruppen, Asoziale und Berufsverbrecher, immer natürlich mit Anführungszeichen gesprochen, in den Konzentrationslagern. Wurden die systematisch umgebracht?
Die beiden Gruppen waren natürlich den gleichen Terrorbedingungen, den gleichen unmenschlichen Lebensbedingungen und der schlechten Ernährung ausgesetzt. Und es gibt Hinweise darauf, dass Berufsverbrecher, also Angehörige der Gruppe Berufsverbrecher und Asoziale, auch gezielt für die Vernichtungsaktionen selektiert worden sind in den Konzentrationslagern. Und was auch wichtig zu unterstreichen ist, ich deutete eben schon an, dass in den Konzentrationslagern noch andere Gruppen, quasi nicht nur Vorbeugungshäftlinge, mit dem grünen Winkel gekennzeichnet worden sind. Da beziehe ich mich auf die sogenannten Sicherungsverwahrten. Das waren Personen, die richterlich verurteilt worden waren und die dann ab 1942 zur Vernichtung durch Arbeit in die KZs überstellt worden sind. Und wir haben bislang wenig Erkenntnisse über das Schicksal dieser Menschen und über wie viele davon betroffen waren. Aber es gibt Hinweise darauf, dass diese Menschen tatsächlich innerhalb weniger Tage und Wochen an den unmenschlichen Lebensbedingungen, insbesondere in den Steinbrüchen der KZs Flossenbürg und Mauthausen, zugrunde gegangen sind.
Was ist denn dann nach dem Krieg mit dieser Gruppe passiert? Da gab es ja in den Jahrzehnten danach natürlich viele Debatten auch über Entschädigung, zuallererst natürlich über Entschädigung von jüdischen Opfern, aber dann haben wir in den Jahrzehnten danach, wir haben das in den letzten Jahren auch immer wieder gelesen, die Anerkennung von vielen anderen Opfergruppen. Die Asozialen und Berufsverbrecher, diese Gruppe war bislang nicht dabei. Woran liegt das?
Ja, also es liegt erstmal schlicht und ergreifend natürlich daran, dass die Asozialen und Berufsverbrecher eben nicht im Bundesentschädigungsgesetz aufgenommen worden sind.
Und ich nehme mal an, diese Gruppe hat auch keine besondere Lobby, keine besonderen Fürsprecher.
Genau, also das war in der Tat der Fall. Diese Menschen fristeten eben auch nach 1945 weiterhin ein Leben am Rande der Gesellschaft, was erstmal bedeutete, dass sie ganz konkrete Probleme des sozialen, wirtschaftlichen Überlebens hatten und häufig überhaupt nicht die Kapazitäten, sich jetzt mit ihrer Verfolgung besonders auseinanderzusetzen oder sich für ihre Interessen einzusetzen. Hinzu kam eben die Fortdauer der Diskriminierung, die quasi Stigmatisierung bestand nach 45 weiter. Und das führte natürlich dazu, dass diese Menschen sich auch eben schämten für ihre Verfolgung. Niemand sagte oder hätte gerne von sich gesagt, ich war als Asozialer oder als Berufsverbrecher im KZ. Das heißt, da wurde nicht drüber gesprochen, bis in die Familien hinein wurde da nicht drüber gesprochen.
Gab es da auch so Stimmen, die ganz einfach gesagt haben, ja gut, der Karl oder der Hermann, das war eben ein Schwerverbrecher, der hat möglicherweise eine schwere Gewalttat begangen, eben in dieser Zeit im Dritten Reich. Und damals war eben das Konzentrationslager dann sozusagen der Ersatz für das Gefängnis. So war das dann eben. Wurde das möglicherweise so akzeptiert?
Also so eine ähnliche Sichtweise gab es. Also man sah die Vorbeugungshaft als Kriminalprävention mit anderen Mitteln. Und es ist in der Tat so, dass es kein gesellschaftliches Bewusstsein über den Unrechtscharakter der Vorbeugungshaft und der nationalsozialistischen Verfolgung der Asozialen und Berufsverbrecher gab. Und ich würde auch sagen, dass es bedauerlicherweise auch heute leider noch so ist, dass dieses Bewusstsein erstmal überhaupt geschaffen werden muss. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass im Bereich der Verwaltung und der Justiz und im Polizeiapparat ja starke personelle Kontinuitäten bestanden, führte das eben auch dazu, dass die Betroffenen nicht selten nach 1945 den gleichen Beamten, Richtern und Wohlfahrtsmitarbeitern gegenüberstanden, die vor 1945 dafür verantwortlich waren, dass sie ins KZ gekommen sind. Gleichwohl hat es, das möchte ich auch betonen, Versuche von asozialen oder als asozialen und Berufsverbrecher klassifizierten Menschen gegeben, sich in die sich bildenden Lagergemeinschaften zu integrieren und sich da auch zu engagieren. Wir wissen da bisher noch ganz wenig drüber, aber es gibt Hinweise darauf, ich habe Belege dafür gefunden, dass das auch gezielt unterbunden worden ist von den anderen Häftlingen.
Also, dass sich sozusagen die Verbrecher verbündet haben mit den jüdischen KZ-Häftlingen.
Na, so würde ich das jetzt nicht formulieren. Also es gab den Versuch, also es haben sich ja nach 1945 die Lagergemeinschaften gebildet, also die Zusammenschlüsse der ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager, die eben auch die wichtigsten Akteure im Erinnern und Gedenken zunächst einmal waren und auch in der Aufarbeitung der Verbrechen und der Geschichte der Konzentrationslager. Und in diese Lagergemeinschaften haben eben, also da haben auch als Berufsverbrecher klassifizierte Häftlinge versucht, sich einzubringen und sich da zu engagieren. Und das ist seitens der anderen Häftlinge, in erster Linie wahrscheinlich politische Häftlinge und jüdische Häftlinge, zum Teil gezielt unterbunden worden, weil man die eben nicht dabei haben wollte.
Jetzt ist dieses Thema auf der Tagesordnung im Bundestag. Das heißt, es gibt in den Fraktionen einzelne Stimmen, die sagen, wir müssen auch diese Gruppe stärker beachten. Wir müssen auch diese Gruppe von KZ-Häftlingen als Opfer anerkennen. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass das auf einmal, dass die Abgeordneten das auf einmal auf dem Schirm haben?
Also es gibt da oder gab da in der Vergangenheit immer mal wieder Vorstöße. Also der Beirat der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas zum Beispiel hat sich da engagiert. Und dann hat Frank Nonnenmacher, das ist ein Kollege von mir, gemeinsam mit mir und noch anderen Kollegen vor gut 2 Jahren eine Initiative, einen Appell gestartet, der sich an den Bundestag richtete mit der Forderung, diese beiden Opfergruppen endlich anzuerkennen als NS-Verfolgte. Und diese Initiative ist dann von den Grünen aufgegriffen worden, die als erste einen entsprechenden Antrag formuliert haben. Und also dann hat sich das quasi fortgesetzt, dass jetzt die verschiedenen Fraktionen eigene Anträge zum Thema formuliert haben.
Und was ist Ihr Eindruck, Frau Hörert? Gibt es da jetzt sozusagen einen breiten Konsens im Bundestag, dass diese Anerkennung, dass die jetzt endlich auf den Weg kommen soll?
Ich finde das sehr schwierig einzuschätzen. Also ich bin recht zuversichtlich, dass einer dieser Anträge positiv beschieden werden wird. Was dann die konkreten Maßnahmen sein werden, die dann umgesetzt werden, das kann ich nicht einschätzen. Und was ich im Moment als ein großes Problem ansehe, ist, dass die zentrale Forderung, nämlich die Anerkennung, offizielle Anerkennung als NS-Verfolgte im juristischen Sinne, dass die auch im Keimen der Anträge enthalten ist. Und ich bin gespannt, ob da heute Nachmittag im Rahmen der Anhörung nochmal drüber gesprochen wird.
Ein Thema, das uns also auch heute noch so einiges Neues sagen kann über die Vorgänge, die Abläufe im Dritten Reich und in den Konzentrationslagern. Und ein Thema, das jahrzehntelang völlig unterbelichtet war und das jetzt so langsam wieder hochkommt, die Rolle der sogenannten asozialen und Berufsverbrecher im Dritten Reich. Julia Hörert war das, Historikerin am Hamburger Institut für Zeitgeschichte. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Hörert, für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Hallo, hört man mich da in Berlin?
Ja, ich höre dich. Hallo, moin Tobias.
Hi, Theo, grüß dich.
Klappt ja. Hört man das auch?
Ist das schon das Jahresgutachten, was du da in der Hand hältst?
Ja. So dick wie früher ein Telefonbuch.
Okay, alles klar. Ja. Wie viele Seiten hat das Ding?
375.
Also, wir reden heute über das Jahresgutachten der 5 Wirtschaftsweisen. Das kommt immer jedes Jahr Mitte November raus. Also, heute war es an diesem 6. November soweit. Was ist das eigentlich immer für ein Termin in Berlin?
Naja, Tobias, das ist ein Termin, der fast schon ritualisiert ist, um so ein bisschen zu sagen. Vormittags, so gegen 11 Uhr. geht es erstmal für die fünf Wirtschaftsweisen. Es sind ja fünf Wirtschaftsprofessoren, die das Gutachten erstellen. Und wenn man das hier mal so wie so ein dickes Telefonbuch neben sich liegen hat, mit 375 Seiten. Da werden diese 375 Seiten vormittags um 11 Uhr erstmal der Kanzlerin übergeben und dann gibt es einen ganz kurzen Aufschlag, um es mal so auszudrücken. Das heißt, der Vorsitzende des Sachverständigenrates sagt, was seiner Meinung nach wichtig ist in dem Gutachten und die Kanzlerin bedankt sich dann artig und dann um 12 Uhr gibt es dann immer eine Pressekonferenz, in der die Sachverständigen dann doch häufig auch darüber klagen, dass vieles, was sie so empfehlen, von der Politik nicht erhört wird und wir Journalisten, die dann dort im Publikum sitzen bei dieser Pressekonferenz, wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen die Widersprüche herauszuarbeiten zwischen den einzelnen Professoren, denn es ist ja nicht so, dass alle fünf immer einer Meinung wären.
Gut, dann lass uns mal drüber sprechen, was die Kernaussage von diesem Gutachten ist. Wenn ich so mir die Agenturmeldung dazu anlese, weil ich angucke, weil ich habe es natürlich noch überhaupt nicht lesen können, dann würde ich so zusammenfassen, die Lage mit der deutschen Wirtschaft, ja, ist ernst, aber eine Rezession kommt nicht.
Ja, genau so ist das Bild. Wir sind in einem Abschwung, aber eine Rezession haben wir noch nicht. Rezession würde ja auch bedeuten, dass irgendwie ein Minuszeichen vor der Wachstumszahl stünde. Aber so ist es ja Gott sei Dank noch nicht. In diesem Jahr 0,5% Wachstum, im nächsten Jahr 0,9%. Aber man muss ehrlich rechnen, das nächste Jahr hat 4 Arbeitstage mehr. Und wenn man die 4 Arbeitstage so ein bisschen rausrechnet, wie das so schön heißt, kalenderbereinigt, dann werden wir auch nächstes Jahr nur 0,5% Wachstum haben. Aber es ist immer noch Wachstum. Das muss man dazu sagen. Und es ist keine Rezession, also kein Abschwung, so wie wir das vielleicht vor 10 Jahren erlebt haben, in der großen Finanzkrise, als es ja wirklich mit der Wirtschaftsleistung auch in Deutschland und weltweit natürlich richtig bergab ging. Aber wie gesagt, es läuft nicht mehr so rund. Es läuft vor allem in der Industrie nicht mehr so rund. Wir haben eine gespaltene Konjunktur, kann man fast sagen, in der Industrie, also in der Autoindustrie, aber auch in anderen Branchen läuft es schlecht. Da geht die Produktion zurück und was uns im Moment noch hilft, ist ganz einfach die hohe Beschäftigung und weil viele Leute Arbeit haben, geben sie auch viel Geld aus und damit ist auch der private Konsum immer noch die Stütze der Konjunktur. So kann man das im Grunde zusammenfassen, was das konjunkturelle Lagebild betrifft.
Und bei diesen Aussagen, da sind sich alle diese fünf Wirtschaftsprofessoren einig.
Genau, in dieser Analyse sind sich die fünf noch einig, wo es dann so langsam anfängt zu rumoren unter den Fünfen, um es mal so auszudrücken. Das ist die Frage, was man jetzt tun soll. Und diesen Streit gibt es ja nicht nur in diesem Sachverständigenrat, den Streit haben wir auch hier in Berlin. Die Frage ist, ob man jetzt schon gegensteuern sollte oder ob man sich das Pulver noch trocken halten sollte für den Fall der Fälle, dass es vielleicht noch schlechter kommen könnte, als man jetzt vorhersagt. Das ist im Grunde der Kern des Streits, über den wir auch heute hier berichten. Drei Professoren sagen, wir müssen eigentlich noch nichts tun, wir müssen kein Konjunkturprogramm auflegen und zwei von denen sagen immerhin, naja, wir sollten zumindest mal ausloten, was könnte man denn tun, wenn es schlechter käme und dann ist man sehr schnell natürlich auch bei der Frage, wie hält man es weiter mit der Haushaltspolitik? Da sind wir bei der Frage der schwarzen Null und wir sind bei der Frage der Schuldenbremse.
Dann lass uns mal kurz dieses eine Stichwort noch aufgreifen, Konjunkturprogramm. Was würde das denn heißen? Wie könnte so ein Programm aussehen?
Naja, die das befürworten, die sagen, wir sollten uns zumindest mal so ein paar Maßnahmen überlegen, mit denen man kurzfristig wirksam auch die Nachfrage nach Wirtschaftsgütern steigern könnte. Da kommen dann so Ideen wie die Abschreiberegeln für Unternehmen erleichtern, dass die also, ich sag mal, Büromaterialien und Ähnliches leichter abschreiben können. Das wird dann sehr schnell zu mehr Nachfrage führen. Es kommt der Vorschlag, zum Beispiel bei staatlichen Leistungen an Familien einen Kinderbonus einzuführen und es kommt auch der Vorschlag, dass man die Senkung des Solidaritätszuschlags für 90% der Steuerzahler, das ist ja für 2021 bisher vorgesehen, dass man das zum Beispiel um ein Jahr vorziehen könnte. Das wären natürlich unmittelbar wirksame Maßnahmen. Aber wie gesagt, sowas ist im Moment noch eine Minderheitsmeinung. Die Mehrheit, drei Professoren sagen, wir brauchen sowas im Moment noch nicht. Wir können einfach mal gelassen uns das Pulver noch ein bisschen trocken halten und schauen, wie sich die weitere Entwicklung, geht. Stichwort Brexit, Stichwort Handelsstreitigkeiten. Da gab es ja auch zuletzt einige Signale der Entspannung. Das heißt, der Brexit ist irgendwie auch schon mal eingepreist und das Thema Handelsstreitigkeiten, das wird ja im Moment etwas kleiner gefahren.
Jetzt haben wir aber immer noch dieses neue Mantra in der deutschen Finanzpolitik. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so neu, die schwarze Null. Also diese Forderung an die Regierung, auf keinen Fall neue Schulden aufzunehmen. Macht das für die Weisen so immer noch Sinn?
Ja, das ist im Moment wirklich der Punkt, wo so ein bisschen die Dinge kippen. Wobei ich das persönlich gar nicht so dramatisch finde. Ich finde, es ist eine Binsenweisheit, eine ökonomische Binsenweisheit, dass man dann, wenn die Konjunktur nicht mehr so rund läuft, dass man dann auch von der Seite des Staates her gegensteuern sollte. Das kann man natürlich auch. Und so denken auch im Moment die Professoren, die Fünfe. Sie sagen, die schwarze Null war in den letzten Jahren, als die Konjunktur gut lief, eigentlich genau das Richtige. Sie hat nämlich die Politik davor bewahrt, ich sag mal, zu viel Geld auszugeben und die sowieso schon gut laufende Konjunktur sozusagen noch künstlich anzufeuern. Insofern war die schwarze Null in den letzten Jahren richtig. Jetzt, wo es so ein bisschen in Richtung Abschwung geht, da sollte man nicht mehr so starr daran festhalten und durchaus mal in Erwägung ziehen, dass man eben hier auch zum Beispiel im Rahmen der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse durchaus noch gewisse Spielräume hätte, nicht groß, aber sie sind da, um mit ein paar neuen Schulden vielleicht auch sinnvolle Ausgaben zu tätigen. Und da denken die Sachverständigen natürlich vor allem an Investitionen und weniger an Ausgaben, die vielleicht eher in den Sozialbereich gingen. Das lehnen die Professoren, glaube ich, nach wie vor überwiegend ab.
Wie schätzt du das denn ein? Wird die schwarze Null, wird da von dieser Bundesregierung nochmal dran gerüttelt?
Also im Moment noch nicht. Alle Haushaltsentwürfe, die ich kenne, gehen davon aus, dass bis 2023 erstmal die Null gehalten wird. Aber wie gesagt, wenn sich das Wachstum weiter abschwächt und wenn das dann irgendwann mal auf die Steuereinnahmen niederschlägt oder durchschlägt, dann ist das nicht auszuschließen, dass dann auch Politiker auch vielleicht gerade vor der nächsten Bundestagswahl dann doch etwas, wie soll ich sagen, nervös am Abzug sitzen und vielleicht dann doch das ein oder andere Programm auflegen, was dann Schulden machen würde. Und man kann es ja auch, wie gesagt, begründen. Wenn es wirklich konjunkturell abwärts gehen sollte, dann bleibt der Politik eigentlich nichts anderes übrig, als von der schwarzen Null abzurücken. Man muss ja da klar sagen, das ist ja im Grunde nur eine politische Verabredung. Sie steht im Koalitionsvertrag, aber sonst steht sie nirgends, diese schwarze Null. Anders ist es bei der Schuldenbremse. Die steht im Grundgesetz und da an die muss man sich deswegen auch immer halten. Aber auch nach der Schuldenbremse gibt es ja in Zeiten, die konjunkturell nicht so gut laufen, Möglichkeiten, die ein oder andere Milliarde locker zu machen.
Theo, jetzt gibt es immer noch diesen anderen Kritikpunkt, diesen anderen Vorwurf. Der kommt vor allen Dingen aus dem Ausland. Auch Christine Lagarde, die neue EZB-Chefin, hat das vor einigen Tagen wieder gesagt. Der Vorwurf, dass Deutschland viel zu viel auf Export setzt und viel zu wenig Geld selbst zu Hause ausgibt. Was sagen die Wirtschaftsweisen dazu?
An dem Vorwurf ist aus ausländischer Sicht auf den ersten Blick natürlich viel dran, weil wir eben so hohe Überschüsse haben. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, Deutschlands Haushaltspolitik ist so im Moment angelegt, dass auch hierzulande eine Menge Geld ausgegeben wird, von der auch das Ausland profitiert. Also der Vorwurf, die Deutschen würden, ich sag mal, ihr Geld zusammenhalten und auf Kosten der anderen sozusagen sich zu viel sparen, der ist aus Berliner Sicht, um es mal so zu sagen, nicht zu halten. Und das kann man eigentlich auch ganz gut belegen. Wir haben im Bundeshaushalt, für den ich jetzt zuständig bin hier im Hauptstadtstudio, wir haben Rekordinvestitionen. Wir haben und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren geplant. Wir haben neue Programme. Man denke nur an diese Woche, wo wir das Problem Elektromobilität angegangen sind. Das wird sehr viel Geld ausgeben bedeuten. Und wir haben den Klimawandel und das Klimapaket. Auch da nimmt der Staat sehr, sehr viele Milliarden in die Hand. Insofern geht der Vorwurf von Frau Lagarde, dass Deutschland zu wenig täte, so ein bisschen an der Realität vorbei.
Was schätzt du denn, wird dieses Jahresgutachten heute fleißig gelesen in Berlin?
Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, es wird jetzt ins Regal gestellt und dann hat es sich damit. Natürlich gibt es ein paar Beamte, die das Ding sehr genau durchlesen. Aber was die Politiker betrifft, da finde ich, war die Geste von Angela Merkel vorhin bei der Übergabe des Gutachtens eigentlich, sie sprach Bände. Angela Merkel nahm dieses dicke Gutachten natürlich entgegen. Und als dann der Pressetermin beendet war, da drückte sie es ihrem wichtigsten Mitarbeiter, dem Kanzleramtsminister Helge Braun, erstmal in die Hände und der trug es dann brav hinter ihr her.
Theo Gehrs in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Danke dir.
Bitteschön.
Ziemlich breites Feld heute hier im Podcast. Eine Historikerin über vergessene KZ-Häftlinge und Theo Gehrs über die Wirtschaftsweisen. So war das eben an diesem 6. November 2019. E-Mails mit Feedback immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Tobias Armbruster. Ciao.